Meine heutige Predigt heißt Glaube und Unglaube in der heutigen Zeit. Mit dem Bibeltext aus Markus 9, Vers 24, Ich glaube, hilf meinem Unglauben, möchte ich die Predigt beginnen. Ich denke, dass dieser Satz nicht nur von Christen benutzt wird, sondern auch von Menschen, die säkular sind. In unserer heutigen Zeit begegnen wir immer mehr Menschen, sei es in der Familie, Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum, die die Bibel ablehnen und Zweifel an einem lebendigen Gott haben. Wie gehen wir damit um, wenn wir in Gesprächen mit solchen Menschen sind? Kennen wir die Gründe und wie können wir ihnen helfen, nachdenklich zu werden? In dieser Predigt möchte ich darauf eingehen. Zunächst einmal die Gründe, die wir häufig hören. Menschen glauben aus verschiedenen Gründen nicht an die Bibel. Sie halten biblische Erzählungen für unglaubwürdig, lehnen das darin dargestellte Gottesbild ab, sehen Widersprüche zu Naturgesetzen und wissenschaftlicher Erkenntnisse oder lehnen die Lehren der Bibel als irrelevant für ihr modernes Leben ab. Auch die negativen Erfahrungen mit religiösen Personen, die die Bibel auslegen, tragen zu einem Misstrauen bei. In den ZDF-Nachrichten wurde am 22.09.2025 ausgeführt, dass über die Hälfte der Katholiken und Protestanten überlegen, aus der Kirche auszutreten. Die Menschen sagten in der Umfrage, dass die Kirche auf die Bedürfnisse der Gläubigen eingehen müsse und nicht mit Lehren kommen darf. Aus diesem Grund haben die beiden großen Kirchen, auch die Pfingstler in diesem Jahr, Schlagergottesdienste eingeführt. Wir sehen es hier an dem Schaubild. Da steht bei der Einladung, Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Da wird in einem Kurzkommentar gesagt, das ist die Liebe zu Jesus. Und so hat man zu jedem Schlager dann auch einen Bezug gesucht. Obwohl die Texte etwas ganz anderes aussagen. Die Kirchen waren überfüllt und alle Anwesen sangen die Schlager laut mit und es wurde auch getanzt. Eine Pastorin aus Hamburg sagte, das sei ein Weg, wieder Menschen in die Kirche zurückzuführen. Auch das Domradio in Köln sagte hierzu, das müssen wir öfters machen, damit die Menschen wieder in die Kirchen kommen. Ich denke, man denkt da mehr an die Kirchensteuer, als dass man auch Menschen zu Gott führen möchte. Die Menschen sagen nicht mehr, was muss ich tun, um Gott zu gefallen, sondern was muss Gott tun, um uns zu gefallen. Hier sieht man, wie Satan wirbt. Die Ablehnung zum Wort Gottes unterteilt sich in mehreren Punkten. 8 wichtige Punkte möchte ich nun betrachten. Zunächst inhaltliche und weltanschauliche Gründe. Unglaubwürdigkeit biblischer Erzählungen. Manche Menschen empfinden die biblischen Geschichten als Mythen oder historische Ungereimtheiten, insbesondere wenn sie als direkt überlieferte Ereignisse dargestellt werden. Abstoßendes Gottesbild. Das Bild eines strafenden und belohnenden Gottes, wie es in der Bibel dargestellt wird, kann auf Menschen abstoßend wirken, besonders in wohlhabenden westlichen Gesellschaften. Im Alten Testament ist häufig von Strafen und Vernichten von Völkern die Rede, die die Warnrufe Gottes nicht ernst genommen haben. Und in der Offenbarung ist vom Endgericht die Rede, wo alle Ungläubigen vernichtet werden. Widerspruch zu Naturgesetzen. Humanistische Ansichten lehnen die Bibel auch ab, da ihre Aussagen über die Struktur der physischen Welt oft Naturgesetzen widersprechen und als ungebildete oder primitive Vorstellungen gelten. Problem der Theodizee. Es ist schwer, einen gütigen und allmächtigen Gott zu glauben, wenn man die Ungerechtigkeit und Grausamkeit der Welt betrachtet. Im Krieg werden unschuldige Kinder und Frauen getötet. Ein Amoklauf in einer Schule endet für viele tödlich. Auf der Straße fährt ein Auto in eine Menschengruppe. Kleine Kinder haben schon tödliche Krankheiten. Man fragt sich, warum? Wo ist da ein liebender und beschützender Gott? Sucht er sich nur Personen aus, die er besonders liebt? Solche Fragen kreisen in den Gedanken, auch vielleicht bei uns manchmal. Fehlende Relevanz für das Leben. Viele Menschen sehen keinen persönlichen Bezug oder Anlass, die Bibel zu lesen oder sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen, da sie ihnen für ihr Leben irrelevant erscheint. Viele denken, dass sie gute Menschen sind. Wir fügen anderen Menschen nichts Böses zu. Wir spenden und helfen, wo wir nur können. Man könnte die Argumente fortsetzen. Wir leben doch nach den besten Regeln. Und dann gibt es erfahrungsbasierte Gründe von Personen. Misstrauen gegenüber religiösen Personen. Fehlverhalten von religiösen Personen, die sich intensiv auf die Bibel berufen, führt zu einem Vertrauensverlust und Misstrauen gegenüber den Lehren und Haltungen, die sie vertreten. Gerade die Missbrauchsfälle in den Kirchen haben sehr viele Austritte verursacht und das Vertrauen in einen gerechten Gott geschädigt. Oder als Kind hat man strenge religiöse Eltern gehabt, die nur Verbote aussprachen und straften. Und als man älter wurde, erkannte man deren Sündhaftigkeit. Ein weiterer Punkt könnten wir selber sein mit unseren Äußerungen. Ein Beispiel. Ich sehe gern die Gottesdienste von Bogenhofen auf YouTube. Während des Gottesdienstes gibt es einen Live-Chat, der neben dem Gottesdienstbild ist. Es gibt da regelmäßig eine Schwester, die ihre mahnende Stimme erhebt und Verbote in den Chat schreibt. Ein Beispiel: am 20.09.2025 sprach Bruder Pöbste über das Bauen des Hauses Gottes und das Bauen des eigenen Hauses. Hier schrieb die Schwester, dass man im Fernsehen keine Krimis, keine Medien oder Spielfilme sich anschauen soll. Das verbietet das Wort Gottes. Es waren im Chat auch suchende Menschen, die darauf mit Fragen und Entrüstungen reagierten. Sie baten diese Dame, Bibeltexte zu nennen. Die Schwester schrieb: Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sie führte keine Bibelstelle an. Kann man auf so eine Weise Menschen zu Jesus führen? Auch hier müssen wir uns persönlich überprüfen, wie agiere ich mit meinen Aussagen zu Suchenden? Öffne ich ihnen die Türe oder verschließe ich diese? Veränderter Kontext der Gesellschaft. In einer pluralistischen Gesellschaft mit neuen religiösen Strömungen und dem Einfluss von Atheisten, die die Bibel kritisieren, fällt es Menschen schwerer, sich mit der Bibel zu identifizieren. Es wird von ihnen ausgeführt, Gott geht mit der Zeit, und was in der Bibel steht, das galt nur der damaligen Zeitepoche. Heute würde Gott die Bibel anders schreiben. Heutige sexuelle Vielfalt und das Ausleben eigener Gelüste wäre darin vertreten. Und es entspricht nicht der damaligen Zeit. Die Menschen sind heute anders. Und als weiteren Punkt gibt es religiös-theologische Sichtweisen. Wille zur Unabhängigkeit. Aus christlicher Sicht lehnen manche Menschen die Bibel ab, weil sie lieber ihren eigenen Weg gehen und das tun möchten, was sich gut anfühlt, anstatt sich dem Willen Gottes zu beugen. Und Ablehnung der Botschaft. Die Ablehnung der Bibel kann auch als Ablehnung der Botschaft von Jesus Christus verstanden werden, der sich selbst als das Licht bezeichnet und dessen Lehren für Menschen, die an ihren bösen Taten festhalten, unbequem sind. Man sucht lieber andere Lichtquellen im Yoga, Buddhismus und Ähnlichem. Das eigene Ego muss wachsen und die Selbstkontrolle über sich selbst. Da passt kein Dritter dazwischen, der einem den Weg zum ewigen Leben aufzeigen möchte. Ich möchte mal eine Umfrage zu Beten und Bibel auf euch aufzeigen. Die letzte Umfrage hierzu fand 2022 in Deutschland statt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Zahlen zu negativen verändert haben. Die Statistik wurde von Statistica Research Department am 23.06.2025 veröffentlicht. Wie ihr auf der Leinwand seht, wurde bei der Umfrage von einem Großteil der Befragten angegeben, keine oder kaum religiöse Praktiken auszuüben. So antworteten 47% der Befragten, nie zu beten und 64% nie in der Bibel zu lesen. Auch der Anteil derer, die dies jeweils seltener als einmal im Jahr taten, war mit 21 oder 25% relativ hoch. Entsprechend gering fiel daher der Anteil der Teilnehmenden aus, die sich mehrmals in der Woche mit religiösen Praktiken befassten. Hier gaben immerhin 19% der Befragten an, in dieser Häufigkeit zu beten. Nur 2% lasen nach eigenen Angaben mehr als einmal pro Woche in der Bibel. Und hier kann sich die rhetorische Frage anschließen. Wie sieht es bei uns aus? Beten ja, Andachtszettel täglich lesen bestimmt, aber Bibel lesen? Vielleicht nur zur Lektion und am Sabbat? Lass uns mal ehrlich zu uns selber sein. Und ich schließe mich darin ein. Aber liebe Geschwister, es gibt auch Gründe für die Glaubwürdigkeit der Bibel. 8 Gründe möchte ich mit euch betrachten. Einzigartig in der Erstehung, einzigartig in ihrer Überlieferung, einzigartig in ihrer Verbreitung, einzigartig in ihrer Aktualität, qualitativ hochwertige Zeugen, eintreffende Zukunftsvorhersagen, Archäologie und Geschichte, erfahrbare Wahrheit. Teile der Bibel sind um 3500 Jahre alt. Zudem wurde sie von unterschiedlichsten Menschen, gebildet und ungebildet, geschrieben. Wie glaubwürdig und vertrauenswürdig ist das Buch der Bücher überhaupt? Ohne Frage. Die Bibel ist ein außergewöhnliches Buch. Kein anderes Werk hat für vergleichbares Aufsehen in der Weltgeschichte gesorgt. Die Bibel wurde und wird geliebt und gehasst, gedruckt und vernichtet, verbreitet und verboten. Doch hat ein Buch, dessen älteste Schrift fast 3500 Jahre alt ist, modernen Zeitgenossen überhaupt noch etwas zu sagen? Wie vertrauenswürdig ist die Überlieferung? Im Klartext, ist die Bibel menschliches Gedankengut oder Gottes Wort? Nun zum ersten Punkt. Einzigartig in Entstehung und Einheit. Wie entsteht normalerweise ein Buch? Ein Autor entschließt sich, ein Buch zu schreiben. Er sammelt Material, gliedert, schreibt, ändert und lässt drucken. Wenn ein Buch mehrere Autoren hat, wird es komplizierter. Redaktionsgespräche sind nötig, Pläne zur Anlage und zum Inhalt des Buches werden gemacht, der Inhaltsstoff wird aufgeteilt. Bei der Bibel waren mehr als 40 Autoren am Werk, die sich bis auf wenige Ausnahmen nicht kannten. Sie konnten sich auch gar nicht kennen, denn sie schrieben das Buch in einem sehr großen Zeitraum bis 95 nach Christus. Die Autoren kamen aus unterschiedlichsten Milieus und Kulturen. Sie hatten unterschiedliche Berufe. Daniel war Politiker, Josua war Soldat, David und Salomo waren Könige, Petrus war Fischer, Lukas war Arzt, Matthäus war Zollbeamter und Paulus war jüdischer Gelehrter. Der eine schrieb in seinem Palast, ein anderer in der Wüste und der dritte im Gefängnis. Ihre Schriften entstanden in 3 Erdteilen, Afrika, Asien, Europa und in 3 Sprachen, Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Sie wurden innerhalb nur kurzer Zeit nach ihrer Abfassung von den Empfängern als autorisiertes Wort Gottes erkannt und als solches respektiert. Man brachte ihnen so große Ehrfurcht entgegen, dass man sogar bereit war, sein Leben dafür zu lassen. Besonders interessant, obwohl die Schreiber sich nicht absprechen konnten, zieht sich ein roter Faden vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Dort, wo die Schreiber über gleiche Ereignisse berichten, ergänzen sie sich oft, indem sie die Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Woher kommt diese Harmonie in der Bibel? Wer zog den roten Faden vom ersten bis zum letzten Buch? Zweiter Punkt. Einzigartig in ihrer Überlieferung. Oft werden wir gefragt, woher wissen Sie, dass wir heute den Text haben, der vor 2 oder 3.000 Jahren niedergeschrieben wurde? Vor der Erfindung der Buchdruckkunst durch Gutenberg 1455 mussten die Bücher ja alle von Hand abgeschrieben werden. Ist es da nicht wahrscheinlich, dass mehr und mehr Verfälschungen in den Text gekommen sind? Ein spezieller Bereich der theologischen Forschung beschäftigt sich ausschließlich damit, wie der Originaltext der Bibel ausgesehen haben mag. Diese Fachleute bestätigen die Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung. Denn von der Bibel existieren mehr Handschriften als von 10 willkürlich ausgewählten klassischen Werken zusammen. Wenn man von einem antiken Werk 5 oder 10 Handschriften hat, gilt dieses Werk als gut belegt. So sind zum Beispiel von Caesars Gallischen Krieg nur 10 Manuskripte überliefert worden, das früheste um 900 nach Christus. Allein vom Neuen Testament kennen wir jedoch über 5000 griechische Manuskripte, dazu viele tausend Handschriften von Übersetzungen und tausende von Zitaten bei Autoren der früheren Kirchengeschichte. Vom Alten Testament existieren zwar weniger Manuskripte, aber diese wurden dafür noch sorgfältiger überliefert. Bis zur Zeit des Humanismus im 15. Jahrhundert lag die Überlieferung in Händen der Juden, die nach einem strikten System höchsten Wert auf eine getreue Abschrift des Textes legten. Die Genauigkeit des Textes ist dementsprechend frappierend. Im Neuen Testament gibt es maximal 10 bis 20 Verse, von denen man nicht exakt weiß, wie sie lauten. In der Regel wird der theologische Inhalt dadurch aber nicht angetastet. Bei säkularen klassischen Werken sind im Vergleich oft hunderte von Stellen unklar und entstellt überliefert. In puncto Überlieferung ist die Bibel absolut vertrauenswürdig. Einzigartig in ihrer Verbreitung. Kein anderes Buch der Weltgeschichte hat eine solche Verbreitung erfahren oder wurde so häufig übersetzt. Schon um 200 vor Christus erschien die erste Übersetzung des Alten Testaments in griechischer Sprache, die sogenannte Septuaginta. Heute liegen Bibel und Bibelteile in über 2000 Sprachen und Dialekten vor, und kein zweites Buch kommt in den Verkaufszahlen auch nur annähernd an die Bibel heran. Ob Homer, Thomas von Aquin, Shakespeare, Goethe oder populäre moderne Autoren, die Bibel überragt die Auflagenzahl um ein Vielfaches. Diese Verbreitung ist umso erstaunlicher, weil die Bibel parallel dazu wie kein anderes Buch der Weltgeschichte verfolgt wurde. Unter römischen Kaisern, im Mittelalter und in der Neuzeit gab es Bibelverbote. So wurde beispielsweise 1199 von Papst Innozenz III., 1229 auf der Synode von Toulouse und 1233 auf der Synode von Béziers den Laien das Besitzen und Lesen der Bibel in der Volkssprache untersagt. Auf der Synode von Tarragona 1234 wurde jeder zum Ketzer erklärt, der eine Bibelübersetzung nicht innerhalb von 8 Tagen seinem Bischof zum Verbrennen abliefere. Und doch wurde dieses Buch nicht ausgerottet. Selbst heute ist das Bibelstudium von Gläubigen in der katholischen Kirche durch einen Priester untersagt. Ich habe das Buch vom Schweizer Priester Gregor Darior gelesen. Ich durfte nicht mehr Priester sein. Er führte Bibelstudium seiner Kirche mit den Kirchenmitgliedern durch und kam zu unglaublichen Erkenntnissen, bis hin zum Sabbat. Er rief seine Kirche auf, zum echten Glauben zurückzukehren. Der Vatikan ermahnte ihn mehrfach, damit aufzuhören, und schließlich wurde er exmatrikuliert. Er hält nach dem Buch weiterhin den Sabbat, ohne einer Kirche sich anzuschließen, da er in jeder Kirche unbiblische Lehren und Verhaltensweisen entdeckt hat. Nächster Punkt. Einzigartig in ihrer Aktualität. Wenn ein Buch so alt ist, sollte man vermuten, dass der Inhalt mit unserem Leben heute kaum noch etwas zu tun hat. Tatsächlich bezeugen aber bis heute Millionen von Christen, dass sie ihr Leben dadurch verändert hat, nachdem sie sich der Bibel und dadurch mit dem, von dem die Bibel spricht, eingelassen haben. Die Gesetze ganzer Nationen sind durch die Bibel maßgebend beeinflusst worden. Dieses Buch hat durch seine Impulse in der Reformation die Welt auf den Kopf gestellt. Selbst das deutsche Grundgesetz wäre ohne die Bibel nicht vorstellbar. Seit Jahrhunderten finden über alle Klassengrenzen hinweg Menschen jeden Alters Hilfe und Ermutigung in der Bibel. qualitativ hochwertige Zeugen. Die Bibel verdient auch im Blick auf die Qualität der Zeugen unser Vertrauen. Die Schreiber des Neuen Testamentes gelten als vertrauenswürdig, weil sie über das schrieben, was sie gehört und gesehen hatten, beziehungsweise über das, was sie aus erster Hand überliefert bekamen. Das finden wir in 1. Johannes 1, Vers 1. Sie können mit Recht sagen, wir sind Zeugen von diesen Dingen. Weil viele Beobachter noch lebten und das Christentum viele Feinde unter Juden und Römern hatte, konnten sich die Schreiber Ungenauigkeiten einfach nicht leisten, ganz zu schweigen von bewussten Verdrehungen der Tatsachen. Und einige Male können die Autoren des Neuen Testamentes sogar darauf verweisen, dass die Leser den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen überprüfen können. So zum Beispiel Paulus in 1. Korinther Kapitel 15. Folglich muss das Neue Testament als kompetente Primärquelle aus dem 1. Jahrhundert betrachtet werden. Eintreffende Zukunftsvorhersagen. Die Bibel enthält über 3000 Vorhersagen verschiedenster Art in Bezug auf einzelne Völker, auf Israel, auf bestimmte Personen und Städte. So sagte zum Beispiel der Prophet Hesekiel hunderte von Jahren voraus, dass die Stadt Tyrus zerstört und die Ruinen ins Meer geworfen werden würden, um niemals mehr errichtet zu werden. Es kam genau so. Der babylonische König Nebukadnezar war es, der die Stadt zerstörte, und später benutzte Alexander der Große die Ruinen, um damit einen Damm zu einer küstennahen Insel zu bauen. Dieser Damm kann auch heute besucht werden als stiller Zeuge biblischer Prophetie. Ihr seht es hier auf der Folie. In besonderer Weise berichtet die Bibel auch über Propheten in Bezug auf Messias, Jesus. So geben Jesaja 52, Vers 13, Jesaja 53, Vers 12, Psalm 22 Details über seinen grausamen Kreuzigungstod wieder. Jahrhunderte bevor diese schreckliche Form der Exekutierung von den Römern überhaupt angewendet wurde. Davor gab es so etwas nicht. Oder nehmen wir Daniel 7, das Standbild, wo die weltreiche Babylon, Perserreich, Reich des Alexander des Großen, das Römische Reich sowie das kleine Horn als das Papsttum vorhergesagt wurden. Erfüllte Prophetie ist etwas, was es in anderer Literatur in dieser Form nicht gibt. Für Christen ist sie ein Hinweis darauf, dass Gott selbst hinter der Bibel steht. Andere Religionen, zum Beispiel der Islam, können auf erfüllte Prophetien nicht verweisen. Archäologie und Geschichte. Auch die historische Zuverlässigkeit der Berichte ist vielfach belegt worden. Immer wieder hat man der Bibel vorwerfen wollen, dass ihre Berichterstattung hier und da geschichtlich ungenau oder falsch sei. Nur ein Beispiel sei hier stellvertretend für viele genannt. Im Buch Daniel wird in Kapitel 5 berichtet, dass Daniel bei einem Fest des Königs Belsazars geladen war, um eine geheimnisvolle Schrift zu entziffern. Als Daniel diese Schrift entziffern konnte, bot ihm Belsazar den dritten Platz in seinem Reich an. Lange Zeit gingen Kritiker davon aus, dass die Bibel an dieser Stelle falsch berichte. Der babylonische König hatte nach Urkundenfunden Nabonid heißen müssen. Der Zweifel am biblischen Bericht hielt sich hartnäckig, bis man einen sehr interessanten Stein entdeckte. Darauf war ein Gebet eingraviert, um ein langes Leben für Nabonid und dessen Sohn Belsazar. Vor einigen Jahrzehnten fand man ägyptische Texte, die belegen, dass Nabonid oft unterwegs war und somit seine Königswürde vertretungsweise an seinen Sohn Belsazar übergab. Die Bibel berichtet uns im Buch Daniel also ganz exakt. Ähnliche Beispiele haben wir in großer Zahl, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Kürzlich wurden von israelischen Archäologen bedeutende Inschriften gefunden, die biblische Berichte über das Leben und Werke von König Hiskia historisch untermauern. Nun wurden insgesamt 5 Inschriften entdeckt, die unter anderem den Tunnelbau unter Hiskia wie auch weitere seiner Unternehmungen in seinen ersten 17 Herrschaftsjahren wiedergaben. Dadurch haben wir wichtige historische Hinweise vorliegen, dass es wirklich der König Hiskia war, der den Tunnel bauen ließ. Der Tunnel verband die Gidon-Quelle, die einzig naheliegende Ganzjahresquelle außerhalb, mit dem Teich Siloa innerhalb der Stadtmauern. Man hat auch den Palast von Herodes ausgegraben. In den Ruinen von Machareos, dem Fort von König Herodes in Jordanien, fanden Archäologen eine riesige Mikwe. Das ist ein Tauchbad. Die Festung nahe dem Toten Meer wurde durch die gleiche römische Legion vernichtet, die schon Masada zerstört hatte. Die Archäologen fanden zwei antike, 3,8 Meter hohe Säulen im Hof, dort wo Salome für Herodes getanzt hat. Nachzulesen ist diese Geschichte in zwei Evangelien, in Matthäus 14, Verse 1 bis 11, sowie in Markus 6, 17 bis 28. 2020 hat man die 2000 Jahre alte verkohlte biblische Schriftrolle entziffern können, die man bei Engedi gefunden hatte. Die neue Technik mittels Computertomographie, welche Helligkeitsunterschiede entlang der gewählten Flächen wiedergeben können. Dieser Kontrast resultiert aus den unterschiedlichen Dichten von metallischer Tinte und Tierhaut, die damals als Schreibunterlage diente. In der abschließenden Stufe werden die gewählten Flächen mit digitalen Methoden geglättet und die verschiedenen Segmente zu einem Ganzen zusammengefügt. Auf diese Weise wird der Text virtuell rekonstruiert und lesbar. So kann man verborgene Inhalte weiterer antiker Schriftrollen sichtbar machen. Nun kam das Geheimnis der Engedi-Schriftrolle ans Licht. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem analysierten Schriftteil um eine Passage aus dem Buch 3. Mose handelt. Dieser Fund ist gerade für die biblische Altertumskunde von besonderem Interesse. Zwar ist sie jünger als die Schriftrollen vom Toten Meer, jedoch deutlich älter als die mittelalterlichen Bibelfragmente, die etwa in der Ben Ezra-Synagoge in Kairo gefunden wurden. Die Freude war entsprechend groß. Die verkohlten Engedi-Schriftrolle sei zu 100% identisch mit der Version des 3. Buch Mose, die seit Jahrhunderten bis heute in Gebrauch ist. 2022 wurde unter der Leitung von Dr. Scott Stripling, einem Archäologen und Mitarbeiter der US-amerikanischen Vereinigung A Societies for Biblical Research, auf dem Berg Ebal in Samaria eine kleine Fluchttafel gefunden. Der Fund wurde bereits 2019 gemacht, doch hielt die beginnende Covid-19-Pandemie die Forscher davon ab, die Tafel, die in Israel gelagert war, weiter zu untersuchen. Diese Tafel ist nur 2x2 cm groß und fest zusammengeklappt, als das Team der Archäologen sie fand. Durch aufwendige Röntgentomographie-Scans in Prag konnte ihr Inhalt entlockt werden. Dieser lautet: Verflucht, 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 verflucht von Gott Jahwe, du wirst sterben, verflucht, verflucht, du wirst sicher sterben, verflucht von Jahwe, verflucht, verflucht, verflucht. Mit ihrer Datierung ist die Tafel knapp 300 Jahre älter als das bisher älteste Fragment mit antiken Hebräisch und knapp 600 Jahre älter als der bisher älteste Beleg des Gebrauchs des Gottesnamens Jahwe. Bestehen aus 48 Buchstaben des antiken protoalphabetischen Keilschrift, ist diese Inschrift mit ihrer Datierung also das bisher älteste Fragment, das den biblischen Gottesnamen Jahwe trägt. Besonders spannend wird es, wenn man in die theologisch-archäologische Diskussion einsteigt. Gefunden wurde sie auf dem Berg, auf dem laut 5. Mose 11, Vers 29, 5. Mose 27 und Josua 8, Vers 30 direkt nach dem Einzug in das verheißene Land die Fluch- und Segensformeln ausgesprochen wurden, um das Volk Israel an den Bund sowie die Folgen des Bundesbruches zu erinnern. Lesen wir nun mal die Texte. 5. Mose 11, Vers 29. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in ein Land bringt, in das du kommen sollst, es einzunehmen, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Garizim und den Fluch auf dem Berge Ebal. 5. Mose 27, Vers 13. und diese sollen stehen auf dem Berge Ebal, um zu verfluchen: Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan und Naphtali. Und die Leviten sollen anheben und zu allen Männern Israels mit lauter Stimme sagen: Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, einen Greuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister, und es heimlich aufstellt. Und alles Volk soll antworten und sagen: Amen. Und jetzt noch Josua 8, Vers 30. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, ein Altar auf dem Berge Ebal. Qumran-Funde. Die Entdeckung der ersten Schriftrollen des Toten Meeres in einer abgelegenen Höhle der jüdischen Wüste im Jahr 1947 gilt weiterhin als das größte archäologische Ereignis des 20. Jahrhunderts. Beduinen-Schatzjäger und Archäologen fanden die Überreste von Hunderten von alten Schriftrollen. Diese zerbrechlichen Stücke, Pergament und Papyrus, einschließlich der ältesten existierenden Kopien des Hebräischen. Die Bibel wurde 2000 Jahre durch das heiße, trockene Wüstenklima erhalten und der Finsternis der Höhlen, wo sie platziert waren. Die Schriftrollen sorgen für beispielloses Bild der vielfältigen religiösen Überzeugungen des alten Judentums und vom täglichen Leben während der turbulenten Zeit des Zweiten Tempels, als Jesus lebte und predigte. Auch lagen dort Schriftrollen nicht biblischer Art von der Zeitgeschichte. Also alles sehr glaubwürdig. Die Welt, in der Abraham, Isaak und Jakob lebten, war die gleiche Welt, in der du und ich leben. Biblische Archäologie ist deswegen für uns relevant, weil die Ereignisse der Bibel in der realen Welt passiert sind. Archäologische Funde können die Richtigkeit der Bibel zwar nicht beweisen, aber sie unterstützen doch ihre Glaubwürdigkeit in einem hohen Maß. Das ist jedenfalls das Ergebnis zahlreicher Funde der letzten Jahre. Deswegen können Sie auch dann einen Dienst für das Gespräch mit Nichtglaubenden haben, wenn diese die Bibel für fehlerhaft halten oder denken, dass sie nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und letzter Punkt: erfahrbare Wahrheit. Das stärkste Argument für die Zuverlässigkeit der Bibel befindet sich allerdings immer noch auf einer völlig anderen Ebene, in der ganz realen Erfahrbarkeit einer lebendigen Beziehung zu dem, der hinter der Bibel steht, zu Gott selbst. Wer sich auf die Gedanken der Bibel einlässt, kann durch den Heiligen Geist erfahren, dass hinter der Heiligen Schrift ein lebendiger Gott steht. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf all unsere Fragen ist und dass wir nur anhalten und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Nicht erst in der heutigen Zeit, wo vieles ins Wanken gerät, kommt es darauf an, eine Grundlage zu haben, die absolut vertrauenswürdig ist. Gottes Wort hat Menschen zu aller Zeit dieses Fundament geliefert, indem es sie in Beziehung zu ihrem Schöpfer geführt hat. Durch den Glauben an Jesus Christus, der die Erfüllung der ganzen Schrift und Gottes Wort in menschlicher Gestalt ist, kann Wahrheit in jedem Leben Raum gewinnen. Die Bibel beweist sich am liebsten mitten im Leben. Liebe Geschwister, und was sagen wir nun zweifelnden Menschen? Können wir etwas aus dieser Predigt dafür mitnehmen? Ich denke schon. Jeder Mensch glaubt an etwas. Auch der Atheist glaubt, dass es keinen Gott gibt. Auch an die Evolution muss geglaubt werden. Du und ich können im Gespräch darauf hinweisen, dass sein Glaube an irgendetwas nichts kostet. So ist auch der Glaube an Gott kostenlos. Die Person möge doch mal 4 Wochen testen, wie es mit dem Glauben an Gott ist. Außer etwas Zeit kostet es nichts. Die Person möge mit einem Gebet beginnen. Du weißt, Gott, dass ich dich nicht kenne und nicht an dich glaube. Ich möchte dich ausprobieren. Und wenn es dich gibt, dann lass es mich spüren. Ich schlage gleich die Bibel auf und du weißt, was ich lesen soll. Und wenn ich etwas in mir spüre, dann will ich dich näher kennenlernen. Machst du das, lieber Gott? Amen. Zeige dich verständnisvoll und habe Zeit für die Person. Überfordere sie nicht mit Wissen. Auch ein Baby muss laufen und sprechen lernen. So ist es auch im Glauben. Mit dem Bibeltext aus Psalm 91, Vers 1 und 2 möchte ich schließen. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sabbat. Amen.